Okay. Und finden Sie eigentlich, dass holländische Journalisten die schlaueren Fragen stellen?
Wie kommt es jetzt darauf?
Auf einer Pressekonferenz meldete sich ein holländischer Journalist und erkundigte sich nach Ihnen und einer kleinen Parteispende, die es mal gegeben hat, in Höhe von 100.000 Mark. Er war aus Holland und fragte, ob Sie sich an diesen Vorgang noch erinnern und ob es gut ist, einen Menschen mit einem solchen Vorgang sozusagen nachträglich auch noch auszuzeichnen.
Sie wüssten das. Ich habe mir angewöhnt, die Qualität von Fragestellungen von Journalisten jedenfalls öffentlich nicht zu beurteilen. Das gilt für Abwesende und für Anwesende.
Mhm. Ich hätte hundertprozentig angenommen, Sie tun jetzt so erstaunt, ich hätte hundertprozentig angenommen, dass sich Ihnen dieser Vorgang übermittelt hat in irgendeiner Form schon. Sie wussten, dass es diese Pressekonferenz gab? Ja. Wo dieser Journalistenkollege die Frage stellte, bestimmt.
Ich weiß jetzt nicht, was an der Frage besonders intelligent ist.
Ich wollte jetzt einfach nur aufklären, ob Sie tatsächlich nicht davon gewusst haben. Und danke für die Antwort. Ja. Und würde auch ansonsten sagen, vielen Dank für diese Runde hier heute Abend.
Frau Merkel, eine Frage von Rob Scharfenberg, Telegraaf aus Amsterdam. Sie reden heute ziemlich viel über Geld, über Finanzen auch der Bundesrepublik Deutschland. Nun wollen Sie das Finanzministerium besetzen mit eine Person, der öffentlich beteuert hat im Deutschen Bundestag, dass er einen Waffenhändler nur einmal getroffen hat und dabei vergessen hat, dass er auch noch 100.000 D-Mark von dem angenommen hat. Also wie können Sie so eine Person als sehr kompetent schätzen, um sozusagen die Finanzen dieses Landes ihm hinzuzuvertrauen in der Krise? Also können Sie das erklären?
Weil diese Person mein Vertrauen hat.
Aber kann er dann mit Geld umgehen, wenn er vergisst, dass er 100.000 Mark in bar in seiner Schublade liegen hat?
Ich habe wirklich jetzt alles gesagt dazu.
Wenn das alles ist?
Wie bitte? Ja, ich kann gerne den Satz nochmal wiederholen, aber ich habe aus meiner Sicht alles gesagt.
Aber es geht um die Finanzen von 82 Millionen Deutschen. Also das ist eine ziemlich große Summe, würde ich sagen. Also,
So, die nächste Frage geht.
Nummer 183, ringfrei. Hallo und herzlich willkommen zum 183. Kompott, den ich am heutigen total regnerischen Freitag, dem 27. November 2009, aufgenommen habe. Mein iPhone ist erstaunlich leise geworden. Da werde ich gleich auch nochmal im Apple Store fragen, ob es da irgendwie eine Erklärung gibt oder was ich dagegen machen kann. Ja. So, heute war das Wetter also im Gegensatz zur letzten Woche eben nicht mehr schön. Das hatte ich aber ja auch letzte Woche schon erwartet, dass es das nicht bleiben würde. Und von daher, ja, inhaltlich habe ich versteckt. Was habe ich denn so alles Schönes versteckt? Ich habe versteckt einmal den Herrn Schäuble im Intro. Und ich habe da auch das Original noch mit beigelegt. Und ich habe auch ein Interview mit dem Journalisten schon im Netz gefunden. Das muss ich mir noch bei Gelegenheit mal durchlesen. Habe ich zu Hause alles liegen. Also ja, und das Schönste, das kann man leider nicht hören, Schäubles dummen Gesichtsausdruck. Welche Frage, welches Thema? Ich weiß von nichts. Haben Sie gerade mit mir geredet? Ja, nee. Ansonsten gibt es inhaltlich wieder das, was es in den letzten Wochen auch schon immer gegeben hat, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech und Space. Insbesondere letzteres, weil das Shuttle ja auch noch unterwegs ist, während ich das hier aufnehme. Und was ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren tut, ist dann nebenbei Teil 3 Tech und Space, wo es auch noch geregnet hat, allerdings nicht mehr ganz so schlimm. Wo ich dann unter anderem mal wieder ein Mafia-Update drinne verstecken konnte. Ein großes Mafia-Update. Den titelgebenden Ring, der nämlich freigegeben ist, nämlich den LHC-Ring. Atomneuigkeiten und natürlich das Shuttle. So, der Regen hat gerade einigermaßen nachgelassen. 7 Grad, die sich wie 4 oder 5 Grad anfühlen, haben wir es. Es nieselt. Und ich hoffe mal, dass es das auch bei Gelegenheit wieder nachlässt. Und irgendwie ist iPhone verdammt leise geworden. keine Ahnung, ob mir das irgendwie was mitteilen will. Ich habe so den Doom-5-Verdacht, da ist was kaputt gegangen. Aber ja, so. Da bin ich dann mal wieder. Irgendwie höre ich mich verdammt laut. Egal, da bin ich jedenfalls wieder. Mit, fangen wir mal vorne an, Skype-Verkauf. Das US-Auktionsportal eBay hat den zunächst umstrittenen Verkauf der Voice-over-IP-Tochter Skype doch noch zu einem guten Ende gebracht. Wie angekündigt hat das Unternehmen 70% der Anteile an ein Investorenkonsortium abgegeben, an dem nach anfänglichem Streit auch die Skype-Gründer Niklas Zennström und Janus Fries beteiligt sind. Den Verkauf bewertet Skype mit rund 2,75 Milliarden US-Dollar, das sind 1,8 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in San Jose, US-Bundesstaat Kalifornien mit. Bladibladibladibladibla, kurz zusammengefasst, Skype gehört jetzt nicht mehr eBay alleine. Was ja vorher sowieso irgendwie schon sinnlos war. Warum zum Kuckuck meint eBay irgendwie Skype haben zu müssen? Das war mir nicht so richtig eingängig. Aber ja. So, dann gibt's mal wieder die berühmte, beliebte und für Aufreger immer gut geeignete Mafia-Ecke. In der sich unter anderem verstecken das britische Gesetz. Boing Boing hatte da am Freitag eine Meldung. Der Digital Economy Bill ist da nämlich veröffentlicht worden. Also das Gesetz, was Cory Doctorow am letzten Donnerstag, das ich ja schon beguckt hatte und sich künstlich drüber aufgeregt hatte, oder auch nicht ganz so künstlich. Und ja, das Gesetz ist also veröffentlicht worden. And it's perfectly useless and terrible. It consists almost entirely of penalties for people who do things that upset the entertainment industry, including the three strikes rule that allows your entire family to be cut off from the net if anyone who lives in your house is accused of copyright infringement without proof, as well as a plan to beat the hell out of the video game industry und so weiter etc. Also in Deutsch, da sind tatsächlich die three strikes Regelungen, kommen da wohl drin vor, schreibt Cory Doctorow. Und außerdem sind da so Regelungen drin, so 50.000 Pfund Strafe, falls jemand in deinem Haus beschuldigt wird, File-Sharing begangen zu haben. Und a duty on ISPs to spy on all their customers in case they find something that would help the record of film industry. Sue them, ISPs who refuse to cooperate can be fined £250,000. Also die ISPs müssen dann gefälligst auch mitmachen. Und wer nicht mitmacht, zahlt 250.000 Pfund. Und da wollte ich doch gar nicht hinklicken. Und das erste Anfang, der richtige Teil ist der Teil, den wir letzte Woche schon mal hatten, Peter Mandelson, the unelected business secretary, den ich Peter Mandelson, den ich letzte Woche immer als Innenminister bezeichnet habe, weil er das ja gar nicht ist, muss ich mich da korrigieren, er ist ja irgendwie nur Wirtschaftsminister, aber Secretary of State hieß es da auch irgendwie in den Texten ständig, also ja, jedenfalls also Peter Mandelson wird mit dem Gesetz the power haben to make up as many new penalties and enforcement systems as he likes. Sich also beliebig irgendwelche Strafen auszudenken. Schreibt zumindest Cory Doctorow. Und außerdem würde der, hat er schon angekündigt, der würde am liebsten private Milizen einrichten, die von den Rechteinhabern finanziert werden und außerdem die Kraft haben, dich aus dem Internet rauszuwerfen. Spy on your use of the network, demand the removal of files or the blocking of websites. And Mandelson will have the power to invent any penalty, including jail time, for any transgression he deems you are guilty of. Und sein Nachfolger natürlich auch, wer immer das dann sein mag. Was da wohl nicht drin ist, irgendwas, was tatsächlich die digitale Wirtschaft stimulieren könnte. Gar nichts, was sicherstellt, dass Breitbandanschlüsse günstig, schnell und neutral sind. Nichts, was britische, die Ärmsten in Großbritannien ins Netz bringen, helfen bringen könnte. Ins Netz bringen, helfen? Ja, irgendwie sowas. Nichts, was sicherstellt, dass überhaupt irgendwie noch wirtschaftlich Neuentwicklungen machen kann und ja, also zu gut Deutsch, ist es ein ziemlich dämliches Gesetz, so wie es da steht. So. By the way. Mach mal blieb. Ist verdammt leise. Der war zwischendurch schon mal lauter. Ja. Ich habe auch schon eine Idee, was ich noch machen kann, aber dafür muss ich einfach noch mal einmal durchtauchen. Also durchstarten. Und das mache ich nicht, während ich es brauche. Warum reagiert er jetzt auf meine Tipps da nicht mehr? So, dann gab es in Ars Technica, sah es dann so aus, als wäre das ganze Ding irgendwie nicht ganz so schlimm, weil die Strafsummen, die würden ja nur bei Verbrechensverfolgung fällig werden. Das kann also durchaus sein, dass Cory Doctorow da ein bisschen überspitzt formuliert hat. Ich habe aber Grund zur Annahme, dass er das nicht ganz so überspitzt formuliert hat, weil da gibt es dann nämlich auch noch eine heiße Meldung dazu, die sich da wie folgt liest. Die britische Regierung hat am heutigen Freitag einen Gesetzesvorschlag, Digital Economy Bill, vorgestellt, der unter anderem den Urheberrechtsschutz im Internet verbessern soll. In dem von Wirtschaftsminister Peter Mandelson und Kultusminister Ben Bradshaw präsentierten Entwurf ist ein Verfahren für eine abgestufte Erwiderung auf Copyright-Verletzungen im Netz vorgesehen. Wer mit illegalen File-Sharing-Aktivitäten gewerbliche Gewinne einfährt, soll mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Pfund, das sind dann so bummelig 55.000 Euro, belegt werden können. Wo sich dann die Frage stellt, was ist denn gewerblich? Also die deutsche Medienmafia meint ja auch, alles wäre gewerblich. Irgendwie, wenn man eine Datei shared, das ist bereits in gewerblichem Ausmaß. Und da gibt es ja sogar Richter, die das dann auch meinen, was dann in die Kategorie besonders lächerlich kommt. Aber ja, Haftstrafen, wie sie etwa ein vergleichbares Gesetz in Frankreich und auch das hiesige Urheberrechtsgesetz in schweren Fällen ermöglichen, sind für diesen Bereich nicht vorgesehen. Immerhin. Internetprovider werden gemäß der bereits mehrfach angekündigten Initiative angehalten, ihren Kunden beim Verdacht auf Copyright-Verstöße Warnhinweise zu senden. Sie müssen die Zahl der ausgesandten Mitteilungen notieren und diese Angaben Rechteinhabern etwa aus der Musikindustrie zur Verfügung stellen. Diese können dann zivilrechtliche Schritte einleiten. Zugangsanbieter, die den Verpflichtungen nicht nachkommen, drohen Geldstrafen bis zu 250.000 Pfund, das sind dann so womöglich 280.000 Euro. Und laut dem für die Netzwelt zuständigen Digital Britain Minister Stephen Timms unterstützt die Internetbranche den Ansatz trotzdem weitgehend. Und dann hat er noch ein Sprecher des britischen Kultusministeriums betont, dass konkrete Maßgaben für die vorgesehene Internetsperre nicht Teil des Gesetzes seien, weil die nämlich Mandelson sich aus seinem Arsch ziehen darf. Aber das hat er dann natürlich so nicht formuliert. Man könne hier nicht von einem Three-Strikes-Modell im klassischen Sinn sprechen. Laut Timms könnten bei wiederholten Rechtsverletzungen verschiedene technische Maßnahmen eingesetzt werden, die von der Drosselung der Zugangsgeschwindigkeit bis zu einem zeitweiligen Kappen der Netzverbindung reichten. Bevor entsprechende Sanktionen verhängt werden könnten, müsse zunächst klar sein, dass das Warnverfahren allein keine Abhilfe schaffe. Oder anders ausgedrückt, man wird da mal 5 Minuten... die Medienmafia machen lassen und danach werden sie behaupten, geht aber nicht. Wir müssen Leute aus dem Internet verbannen dürfen, auf immer. Es ist so offensichtlich, was da kommt. Also, die Regulierungsbehörde Ofcom mit einer Studie herausfinden, ich vermute, da fehlt ein Wort, wie sich der Ansatz auf rechtswidrige Download-Aktivitäten auswirkt. Als Messlatte hat die Regierung eine Absenkung entsprechender Tätigkeiten und des davon verursachten Internetverkehrs um 70% innerhalb eines Jahres angesetzt. Letztlich wäre es dann auch die Ofcom, die Sanktionen beim Provider durchsetzen soll. Kritische Beobachter halten dieses Verfahren aber für unvereinbar mit den Bestimmungen zum Grundrechtsschutz im novellierten Telekom-Paket der EU, dass Nutzern das Recht einräumt, gehört zu werden. Außerdem enthält der Entwurf Vorschläge zur Vereinfachung des Systems zur Erteilung kollektiver Lizenzen und zur Nutzung verwaister Werke, deren Urheber nicht mehr aufzufinden sind. Für Aufregung hat er dann allerdings gesorgt, dass dem Wirtschaftsminister das Recht eingeräumt werden soll, künftig das britische Urheber- und Patentrecht auf dem Verordnungsweg damit ohne echte parlamentarische Kontrolle ändern zu können. Der Passus ist eingeschränkt auf die Zielsetzung, Copyright-Verletzungen für Internet zu verhindern oder zu reduzieren. Die Regierung meint, damit rasch auf technologische Veränderungen in der Online-Welt reagieren zu können. Geil. Also ja, das Gesetz ist ungefähr genau das, was man erwarten durfte, dass es sein würde. Nämlich einfach nur ein großer Haufen Dreck. So, was auch ein großer Haufen Dreck ist, ACTA. Da gab es auch eine heiße Meldung. Die Verhandlungsführer des geplanten Anti-Counterfeiting Trade Agreement sind sich laut einer Mitteilung aus dem Büro des US-Handelsbeauftragten einig, das umkämpfte Anti-Piraterie-Abkommen 2010 so früh wie möglich zu verabschieden. Ihr nächstes Treffen haben die Delegierten für Januar 2010 in Mexiko angesetzt. In Folge sollen die Arbeiten an der Vereinbarung zügig abgeschlossen werden. ACTA, nur noch mal zur Erinnerung, ist das lustige Ding, wo die diversen Länder sich irgendwie geheim zusammengetan haben, um offiziell hieß es erstmal nur gewerbliche Piraterie, also irgendwelche Produktfälschungen einzuschränken. Nur uneigentlich ist jetzt via WikiLeaks, beziehungsweise nee, nicht via WikiLeaks, also ist jedenfalls in den letzten Wochen rausgekommen, dass da auch so Regelungen drin stehen, wie Three-Strikes-Regelungen habe gefälligst, jedes Land, was diesen Vertrag da unterschreibt, einzuführen und DMCA-artige Regeln, so Takedown-Notices, frei nach dem Motto, ein Rechteinhaber behauptet, dass da wäre eine Urheberrechtsverletzung und dann hat man gefälligst erstmal die Inhalte aus dem Netz zu nehmen als Betreiber von irgendeiner Plattform. Und dann darf hinterher derjenige, der das da eingestellt hat, versuchen, vor Gericht durchzusetzen, dass das doch wieder veröffentlicht werden darf, weil da die Urheberrechte gar nicht beeinträchtigt wären. Und halt auch noch andere ganz tolle Regelungen. Also von wegen, es geht nur um die Produktpiraterie, ist Bullshit, aber das haben mal irgendwann die Regierungen behauptet. So, und das Problem an dem ACTA-Ding ist, dass das schlicht und ergreifend völlig geheim verhandelt wird. Das heißt, da haben irgendwie die Regierungen und interessanterweise die Medienmafia Einfluss drauf, die können da irgendwie was dran sagen und ansonsten weiß keiner so genau, was da drin steht. Irgendwann vor, lasst mich lügen, maximal 2 Monaten durften mal 42 Personen in USA sich da irgendwelche Sachen angucken. Die durften das allerdings auch erst, nachdem sie unterschrieben haben, dass sie darüber nicht reden. So, mal ganz davon abgesehen, dass 42 Personen irgendwie arg wenig ist, ist die Regelung, dass sie da nicht drüber reden dürfen, natürlich irgendwie totaler Bullshit. So, und das Ganze wegen National Security. Also das ist so extrem Bullshit. Plätschert es übrigens ganz mächtig. Hat wohl irgendwie geregnet. Kann ich mir gar nicht vorstellen, warum. Ja, also, ja, ACTA ist zu gut Deutsch der Versuch, irgendwie Piraterie in jeder Form zu bearbeiten, inklusive Piraterie im Sinne von File-Sharing. Was ja mit Piraterie als solches erstmal relativ wenig gemein hat. Na, also so irgendwie kommerzielle Produkte nachmachen, ist ja dann doch irgendwie ein bisschen was anderes, aber naja. So, und ja, jetzt ist also gerade die Internetregelung drinne. Auch das heikle Thema der Transparenz, einschließlich von Möglichkeiten für die Öffentlichkeit, noch Einfluss auf den bisher hinter verschlossenen Türen gehaltenen Verhandlungsprozess zu nehmen, stand gemäß US-Regierung auf der Agenda. Bislang werden die aktuellen ACTA-Entwürfe trotz heftiger internationaler Kritik wegen Verstößen gegen demokratische Gepflogenheiten als Verschlusssache gehandelt. Ob und wie die beteiligten Staaten im Endspurt mehr Offenheit gewährleisten wollen, verrät Washington nicht. Was ja dann auch irgendwie die Frage aufwirft, warum eigentlich? Warum wird das nicht über die bisher schon vorhandenen Kanäle gemacht? Naja, da habe ich eine Antwort irgendwie kürzlich mal vernommen. Weil eigentlich gibt es ja für sowas die World Intellectual Property Organization, WIPO. Und da gibt es nur das klitzewinzige Problem, dass sich inzwischen seit dem letzten WIPO-Treaty, also seit dem letzten Vertrag von da, der letzten Einigung, haben sich da so Länder wie Brasilien eingefunden, die eine eher freigebige Urheberrechtsgesetzgebung haben wollen, weil die schlicht und ergreifend nicht für irgendwelche Pharmapatente unbegrenzt Geld bezahlen wollen, was ich ja irgendwo sogar nachvollziehen kann. Ja. Aber ja. So, und die Electronic Frontier Foundation meint, der Prozess müsste keiner Geheimhaltung unterliegen. Auch das von den USA gewählte Verfahren über ein Schlupfloch in der demokratischen Zurechenbarkeit durch eine Verwaltungsanordnung ohne Einbezug des Parlaments enthalte Kontrollmöglichkeiten. Diese sollten bei den ACTA-Verhandlungen endlich angewendet werden. Ja. Blub. Also, ja, im Wesentlichen, alle, die irgendwie für Bürgerrechte einstehen, sind gegen das Ding. Das gibt aber irgendwie niemandem, der jetzt für das Ding ist, irgendwie zu denken. Das wiederum gibt mir zu denken. So, dann hätten wir da noch Bing doch. News Corporation hat mit dem Softwarekonzern Microsoft über die Möglichkeit einer Partnerschaft zur Verwertung von Zeitungsinhalten im Internet gesprochen. Die Financial Times will da mitbekommen haben, Rupert Murdoch, der ja schon rumgestammelt hat, er würde doch irgendwie Google aus seinen Internetauftritten verbannen wollen, soll sich tatsächlich mit Microsoft getroffen haben und darüber verhandelt haben, ob man denn nicht die Inhalte dann bei Bing parken wollen würde. Was im Wesentlichen nur dazu führen würde, dass man dann halt entweder zu Bing gehen müsste, um sich die Inhalte anzugucken, oder dass die Inhalte einfach schlicht und ergreifend gar nicht mehr verfügbar sind. Das interessiert ja eh keinen mehr. So, von daher, ja, soll er mal machen. Wird er sich schön ins Knie schießen mit. Ja, und Verhandlungen wären noch in einem führenden Stadium. Die Initiative sei von News Corp ausgegangen. Microsoft habe aber auch bereits mit anderen großen Medienunternehmen über ähnliche Abmachungen verhandelt. Ein von der Financial Times zitierter Verleger, dessen Name nicht genannt wird, meinte, wenn Suchmaschinen dafür zahlen müssten, Inhalte zu indexieren, würde ihr Wert enorm gesteigert. Welcher? Der der Suchmaschine oder der der Inhalte? Oder ist es nicht eher so, dass die Leute sich dann einfach andere Quellen suchen, weil die Inhalte schon irgendwo rausleaken? Also, ja. Schlicht und ergreifend war eine Meldung von Montag. Springer zahlt übrigens nicht. Der Axel Springer Verlag hatte sich ja mit den Lettre International auf einen Vergleich geeinigt für das Sarrazin-Interview in einer Höhe von 30.000 Euro. Nachdem und wohl auch weil die Taz über die Einigung berichtet hatte, hat dann Kai Diekmann das Angebot wohl wieder zurückgezogen. Jetzt droht Lettre mit Klage. Das wiederum sieht mir recht erfolgversprechend aus, weil wenn die Lettre-Leute, wie sie ja behaupten, tatsächlich gesagt haben, nein, ihr dürft das nicht abdrucken, nein, auf gar keinen Fall, ihr kriegt keine Genehmigung von uns, ihr kriegt das Ding hier zur Information, da dürft ihr ein bisschen draus zitieren, aber das Ding komplett irgendwo hinstellen oder abdrucken ist nicht, und Springer Verlag hat sich da einfach drüber hinweggesetzt und hat einfach mal graub gedruckt, so, ohne Erlaubnis. Und ja, also wenn die da halt nicht für zahlen wollen, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass die Lettre-Leute da entsprechende Klage einwerfen, und die sieht mir recht erfolgversprechend aus. So, dann am Dienstag hat das EU-Parlament das Telekom-Paket abgenickt, inklusive der lustigen Three-Strikes-Regelung, die da drin steckt. Was dann im Wesentlichen heißt, das kommt dann wohl. Also bisher hatte das EU-Parlament das Zeug immer aufgehalten. Jetzt hat das EU-Parlament brav genickt, weil da ja so ein in Anführungszeichen Kompromiss drin steckt. Dann sag ich mal, ja, viel Spaß. Dann gab es einen Golem-Bericht. Deutsche Zeitungen bekommen im Internet durchschnittlich bis zu 50% ihrer Seitenzugriffe durch Google. Er gab eine Befragung, die der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger bei ca. 200 Entscheidern in Zeitungsverlagen durchgeführt hat. Wo sich mir dann die Frage aufdrängt, ob die Entscheider überhaupt eine Ahnung haben, worüber sie da entscheiden. Aber nun gut, ich bin gemein. Ja, also so 50%. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, wenn die den Murdoch machen, dann haben die nur noch halb so viele Besucher. Ja, ich meine, das entlastet Server und Geldbeutel. Also, Geldbeutel vor allem, weil dann kein Geld mehr reinkommt. So, und dann war da noch die Geschichte, Kornmeier lässt abmahnen. Rechtsanwalt Kornmeier, mutmaßlicher Verfasser des Fax aus der letzten Woche, mit dem klar wurde, dass die Mafia keine Anwälte bezahlt, lässt abmahnen. Und zwar am Donnerstag, also gestern. Und zwar lässt er abmahnen einen Rechtsanwalt Thomas Stadler. Das ist schon mal erstmal interessant. Na, ein Rechtsanwalt schickt einem anderen Rechtsanwalt eine Abmahnung und die schreibt er sogar noch nicht mal selber. Wo er doch irgendwie in einer Abmahnkanzlei arbeitet, was dann schon irgendwie Kategorie interessant ist. Aber na gut. Und zwar lässt er abmahnen, weil er behauptet, nein, wir rechnen nicht nach Rechtsanwaltsvergütungsgesetz ab. Und wir behaupten das auch nicht in unseren Schreiben. Komischerweise gibt es da Schreiben, die aus der Abmahnkanzlei rausgesickert sind, weil nämlich Leute, die sie bekommen haben, die einfach mal entsprechend zur Verfügung gestellt haben, da gibt es ja genügend von. Und aus den Schreiben geht hervor, dass sie wohl doch nach Rechtsanwaltsvergütungsgesetz Kosten geltend machen. So, und Stadler hat dann zurückgeschrieben, dass er die Forderung auch gerne durch den Rechtsweg treibt, wenn das nötig wird. Udo Vetter und ein Rechtsanwalt Kompa, beide habe ich bloggenderweise bei mir im Feedreader, sind da übrigens zuversichtlich, dass das klappen könnte. Oder anders ausgedrückt, ein Rechtsanwalt Kornmeier darf sich durchaus mal die Frage stellen, ob er schon mal von Frau Streisand gehört hat. Hust, hust. So, und dann die titelgebende Meldung, ringfrei. Der Ring ist frei. Am Freitag wurde nämlich im LHC wieder ein Teilchenstrahl aktiviert, wo also Protonen durch den Ring durchgeflogen sind, erst irgendwie nur schluckweise und nicht ganz rum und nicht komplett und tralali. Da haben sie dann im Lauf des Tages sich ein bisschen rangerobbt. Und ja, Kollisionen gab es da noch nicht. Die gab es dann erst am Montag, was dann die Frage aufstellte, ob jetzt der Weltuntergang da ist. Nein, erstmal noch nicht. Sie haben nämlich erstmal noch Niedrigenergiekollisionen gespielt und wollen bis Weihnachten irgendwie auf ihren vorläufigen nominalen Stand von 3,5 Tera-Elektronenvolt hoch, also die Hälfte von dem, was sie können, und dann irgendwann im Laufe des nächsten Jahres dann sich voll auslasten. So, und dann ist natürlich, während eine Shuttle-Mission unterwegs ist, ist das natürlich auch eine Meldung wert, also STS-129-Update. Die ISS hat nämlich erstmal die Astronauten geärgert. Mit zwei Druckabfallalarmen jeweils nachts und ein Feueralarm aus Kibo am Dienstag. Die Druckabfälle lagen wohl am MRM-2 Pulsk und wurden dann per Software-Update auf das ignorieren wir einfach gesetzt. Also da gab es zu gut Deutsch irgendwie, das Modul hat vermeldet, dass es rapiden Druckabfall hätte, was dann gewisse Standardprozeduren aktiviert hat. Und nachdem kein rapider Druckabfall erkennbar war von irgendwo sonst, haben sie gesagt, das ist wohl alles Fehlalarm. Das hat dann auch noch dazu geführt, dass in der Folge wird ja die gesamte Ventilation abgeschaltet in der ISS, damit nicht irgendwie die Ventilatoren das Luft rausblasen. Das Luft vor allem. Und in der Folge hat es dann im Columbus-Modul sich wohl Staub auf den Feuermelder gesetzt und der Feuermelder war dann der Meinung, er sieht nichts mehr, hier ist Rauch. Hat dann Feuer gemeldet. Ja, ansonsten waren die Extravehicular Activities, die EVAs, ziemlich schnell. Die haben lauter Get-Ahead-Tasks geschafft. Beim dritten Ausstieg gab es dann nur das Problem, dass sie halt in der Nacht vorher mit Druckabfallalarm ins Standardprogramm verfallen sind, was hieß, dass die Astronauten aus dem mit geringem Druck gefahrenen Quest-Airlock rausgeholt wurden. Was dann hieß, damit reicht die Zeit nicht mehr, die Stunden da unter niedrigem Luftdruck aufzuhalten. Und deswegen haben sie dann einen uralten Plan von Arno Töff wieder aus der Schublade geholt. Bevor es nämlich das Quest-Airlock gab, mussten die Astronauten ja, bevor sie irgendwie rausgehen konnten auf einen Außeneinsatz, mussten die ja trotzdem den Stickstoff aus dem Blut rauskriegen. Also durften die zwei Astronauten dann mit Sauerstoff, mit reinem Sauerstoff beatmet, eine Weile strampeln. So auf den Ergometern, die da ja in ausreichender Anzahl vorhanden sind. Schlimme Dinge. Am Dienstag hat NASA-Spaceflight.com einen ganz, ganz schlimmen Fehler gemeldet. In der Ladebucht der Atlantis ist wohl eine Lampe ausgefallen. Ja, das ist die Sorte Problem, mit der die Bodencrew sich da befassen musste. Ich meine, wenn das alles ist, dann fällt mir dazu nur ein, ist sauber. Okay, jetzt ist noch irgendwie ein Waste-Fluid-Dump-Dingsbums. Ist jetzt irgendwie, da dampft es nicht so richtig. Aber ansonsten sieht es alles erstmal ganz gut aus. Landung ist geplant für den heutigen Freitag, was effektiv nichts anderes heißt, als wenn diese Teilfolge hier im Feed auftaucht, könnte Atlantis schon wieder am Boden sein. Sehr wahrscheinlich. Wetter sieht da nämlich im Gegensatz zu hier gut aus. Dafür hat es dann allerdings auch noch in der Urine Processing Assembly die Distillation Assembly zerlegt. Also der Urinprozess Dingsbums, Urine Processing Assembly, der ist ja mal Arno Töff da hochgeschafft worden vor, lass mich lügen, einem halben Jahr. Ne, ein bisschen mehr als einem halben Jahr. Und das Ding hat anfangs ja nicht funktioniert. Dann haben sie eine runde Reparatur gemacht. Und jetzt ist also wohl irgendwie da eine Distillation Assembly kaputt. Und das Ding ist wohl ziemlich groß. Sie haben es aber trotzdem erstmal ins Shuttle rein verfrachtet. Und nehmen das jetzt mit auf den Boden. Und mit dem nächsten Shuttle STS-130, die Endeavour im Februar, soll da ein Ersatzteil hoch. Dann wurde am Mittwoch abgedockt, Freitag soll die Landung stattfinden und im Moment sieht es wettermäßig halt danach aus, dass sie es schaffen. Es ist übrigens 13 Uhr. So, dann gibt es jetzt Tethering bei T-Mobile auch mit Verträgen der ersten Generation. Es gibt außerdem eine zusätzliche Tethering-Option, die nicht so viel zusätzliche Bandbreite reinbringt, sondern im Wesentlichen nur dazu dient, dass man ganz offiziell dann das Tethering anschalten kann. So, ich habe mein Tethering mehr gekauft, um die zusätzliche Bandbreite zu bekommen. Von daher hätte mich die Option gar nicht angesprochen. Aber ja, so, ist eine Meldung von Samstag gewesen. Dann muss ich mal gucken, wie viel haben wir. So, dann gab es da noch eine Meldung aus Kanada. Eine Frau, die nämlich seit anderthalb Jahren wegen schwerer Depressionen krankgeschrieben war, kriegt jetzt kein Geld von ihrer Krankenversicherung mehr, weil sie auf Fotos, die sie auf Facebook gepostet hatte, gar nicht mehr depressiv aussehen würde. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, wieso meint eigentlich die Krankenversicherung, dass sie aus Fotos erkennen kann, ob die Frau jetzt noch klinisch eine Depression hat oder nicht. Das würde mich bei Gelegenheit auch mal interessieren. Ist eine Meldung, die entsprechend in Amerika gerade rumschwappt. Und die Fotos werden wohl bei Facebook auf privat gestellt. Also eigentlich hätte die nicht jeder sehen können sollen. Ist dann die Frage aufwirft, warum hat die da jemand gesehen? So, dann gibt es da noch ein paar Atommeldungen, wie zum Beispiel das Atomverlängerle. Brüderle, Atomlaufzeiten rasch verlängern. Berlin, Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle dringt auf eine rasche Entscheidung über die in der Koalition vereinbarte Verlängerung der Atomlaufzeiten. Man wolle möglichst schnell zu einer Vereinbarung mit den Betreibern von Kernkraftwerken kommen, sagte er dem Hamburger Abendblatt. Eine Entscheidung könne schon im Sommer fallen. Die Laufzeiten würden allerdings nur verlängert, wenn die Energieversorger einen wesentlichen Teil der zusätzlichen Gewinne abführten. Was bei mir die Frage aufwirft, was diese Hetze eigentlich soll. Solange da noch überhaupt nichts abgeschaltet ist, haben sie doch Zeit. Sie können auch einfach sagen, hey, mach da einfach weiter. Wir gucken jetzt nicht auf die Kontingente, die ihr noch an Reststrom habt, bevor abgeschaltet werden muss. Und dann macht einfach mal. Ja, also was soll die Hetze? Ist hier jedenfalls eine Meldung von Sonntag, 17.54 Uhr. Dann gab es im US-Kernkraftwerk Three Mile Islands nach Angaben der Behörden einen Austritt von Radioaktivität. Der Zwischenfall ereignete sich demnach bei Wartungsarbeiten im Reaktorsicherheitsbehälter des Atommeilers im US-Bundesstaat Pennsylvania. Außerhalb des Gebäudes wurden dem Betreiber Exelon zufolge keine radioaktive Verschmutzung festgestellt. Eine Gefahr für die Bevölkerung hat es natürlich wieder nicht gegeben. Logischerweise. Ein paar Arbeiter wären einer geringen radioaktiven Strahlung ausgesetzt gewesen und nach Angaben des Unternehmens habe die Belastung jedoch nur einen Bruchteil der Höchstgrenzwerte erreicht. Zu dem Zeitpunkt wären da so bummelig 150 Leute drin gewesen. Der Exelon-Erklärung zufolge war es in einem Teil der Anlage plötzlich zu einem Strahlenalarm gekommen. Ein Monitor habe für kurze Zeit einen leichten Anstieg von Radioaktivität gemessen, aber dann wieder einen normalen Stand registriert. Zwei weitere Kontrollgeräte hätten überhaupt keine erhöhte Strahlung festgestellt. Und Three Mile Island ist insofern interessant, als es da im Jahre 1979 bei einem der Reaktoren des Atomkraftwerks bei Harrisburg zu einer teilweisen Kernschmelze gekommen war. Danach hat die USA keine neuen AKWs mehr gebaut. Ist schon spannend. Ventilator verursachte dann übrigens die Panne in Harrisburg. Die Strahlenpanne im US-Kernkraftwerk Harrisburg ist durch das Ventilatorensystem verursacht worden. Am Samstag sei nach Renovierungsarbeiten eine kleine Menge radioaktiver Partikel entwichen, berichtet die Zeitung Philadelphia Inquirer unter Berufung auf den Betreiber. Der Unfall wurde allerdings als leicht eingestuft. Vor 30 Jahren war es in Harrisburg zum schwersten Atomunfall in der amerikanischen Geschichte gekommen. Der Ventilator ist radioaktiv oder wie oder was? Irgendwie verstehe ich die Meldung nicht. Würde mich mal interessieren, ob es da noch irgendwie eine offizielle längere Erklärung zu gibt. Wahrscheinlich nicht. Und dann gibt es da den neuen Umweltminister Röttgen, der nicht am Atomausstieg rütteln will. Berlin. Die Bundesregierung wird nach Einschätzung von Umweltminister Norbert Röttgen nicht grundsätzlich am Atomausstieg rütteln. Kernenergie könne man auf Dauer nur nutzen, wenn eine Mehrheit der Menschen sie akzeptiert, sagte Röttgen der Blöd-Zeitung. Union und FDP haben sich in ihrem Koalitionsvertrag zu längeren Laufzeiten für Atommeiler bekannt. Die Bedingungen sind offen. Der Großteil der Extramilliardengewinne der Stromkonzerne soll in einem Fonds für den Ausbau der Ökoenergien fallen. Da frage ich mich doch, ist das jetzt Bullshit im Sinne von, der tut nur so, als würde er was sagen? Oder was wird aus, wir steigen aber nicht aus? Ja, also das halte ich erstmal für Bullshit. Dann gab es MSGPL, laut Ars Technica, in Windows 6.1 oder rund um Windows 6.1, 7, gab es irgendwie ein USB-DVD-Download-Tool, was GPL-lizenzierten Code nutzt. Da hat Microsoft dann auch anerkannt, dass das Programm unter die GPL gehört und braucht damit allerdings offiziell noch, weil While we worked extremely hard to try and get the code ready for release by today, we still need to test and localize it. Our goal is now to release the tool in all languages on the same day in the next few weeks. We appreciate your patience and understanding as we work to make the Windows 7 USB DVD tool available once again. Das ist eine Meldung von Montag und wirft bei mir irgendwie die Frage auf, was soll das? Die sollen ihren Scheiß unter GPL stellen, wenn sie da schon GPL-isierten Code verwenden, ohne den entsprechend freigegeben zu haben, dann haben sie da nicht rumzurödeln, sondern mal eben ganz zackig fix da fertig zu werden. So, und dann gibt es jetzt auch einen bösen Eiwurm. Nach erpresserischem Unfug, einem rickrollenden iPhone-Wurm und einem Hacker-Tool sollte langsam durchgedrungen sein, dass die Kombination aus iPhone, Jailbreak, installiertem SSH und unveränderten Benutzerpasswörtern denkbar dumm ist. Weil jetzt gibt es nämlich einen neuen Wurm, der gefunden wurde und sich ein bisschen geschickter anstellt. Er ändert nämlich nicht nur das Root-Passwort eigenhändig, nachdem er drin ist, sondern verbindet sich auch zu einem litauischen Server, dem er die aus dem iPhone ausgelesenen Daten schickt und von dem er neuen Chartcode empfangen kann. Und dieser Wurm hat es dann wohl in erster Linie auf mobile Tanz abgesehen und leitet beim Aufruf einer niederländischen Bank stattdessen auf eine Phishing-Seite um. Fisting, um es mal mit den Worten der offiziellen Medien zu formulieren. Der Wurm verbreitet sich erneut über das UMTS-Netz, wieder mal in den Niederlanden oder übers WLAN. Apple hat da inzwischen auch Stellung genommen und gesagt, naja, es betrifft ja eigentlich niemanden. Stimmt, es betrifft niemanden, der intelligent genug ist beim Jailbreaking. Wenn er den schon SSH aktiviert, danach dann wenigstens die Passwörter zu ändern. Wer das nicht tut, den betrifft's. Und dann habe ich mir am Dienstag aus dem Heise-Ticker rausgeschrieben, WBOS 131 ist jetzt auch in Deutschland auf den Palm Pre-Geräten verfügbar. Ist aber in Sachen Apps eher ein Downgrade, weil das deutsche 131 führt nämlich im App-Katalog keine Apps mehr, die nicht explizit für Deutschland freigegeben wurden. Und laut Heise hat es damit hier nur noch 60 Apps, was irgendwie ein bisschen sehr wenig ist. So, und dann habe ich mir am Mittwoch nochmal aufgeschrieben, EFF versus Volo Media, das Podcast-Patent, was ich vor einiger Zeit ja auch schon im Podcast hatte. Das hatte ich ja schon mal erwähnt und diese Woche hat sich die EFF gemeldet, also die Electronic Frontier Foundation, dass sie Hilfe brauchen könnte, um das Patent zu killen. Sie suchen nämlich nach Prior Art, also zu Deutsch nach Leuten, die vorm Einreichen des Patents, vorm ersten Einreichen des Patents bereits Dinge gemacht haben, die das Patent meint erfunden zu haben und schützen zu müssen. Na, also zu Deutsch, wer vor, was war das, 2003 schon mal irgendwie was mit Podcasting zu tun hatte, darf sich bei der EFF melden, da sind die im Zweifelsfall äußerst interessiert. So, und dann gibt's wieder Musik. Als wir da den vorletzten Titel aus dem Album Reincarnation von den Broken Poets haben, und der heißt If God Comes Back Now, ist 3 Minuten 32 lang und zu finden bei Magnetune. Und wie gesagt, der vorletzte Titel. Haben wir dann nächste Woche noch den letzten Titel und dann habe ich auch da wieder ein Plätzchen frei, wo ich mal gucken muss, was ich da hinpacke. Und danach gibt es etwas, wo ich mir letzte Woche nicht ganz sicher war, ob ich das im Podcast unterbringen wollen würde, wo ich jetzt aber ganz spontan im Laufe des letzten Wochenendes beschlossen habe, dass ich das doch einfach tue, nämlich Essan Flight Control von STS-129, was ich allerdings großzügig gekürzt habe. Das Ding war originär über 10 Minuten lang und nachdem ich die Stellen, wo einfach nichts zu hören ist, einfach rausgeworfen habe, habe ich es auf 7 Minuten 24 zusammengekürzt. Und ja, es ist nicht ganz so uninteressant, wie ich befürchtet hatte. Wenn es auch nicht ganz so spannend für mich ist, weil die vorm offiziellen Go-No-Go stattgefunden habenden Unterhaltungen da nicht drin sind in dem Material, leider. So, und dann sage ich mal wieder danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst so gemacht habt. Das Wetter hat sich inzwischen ein bisschen beruhigt. Im Moment regnet es nämlich gerade nicht. Jetzt hoffe ich nur, dass ich iPhone auch noch wieder in den Griff kriege. Weil das wäre schon blöd, wenn es nicht mehr laut reden wollen würde mit mir. So. Ja. Und dann drohe ich einfach mal damit, dass ich voraussichtlich auch nächste Woche wieder unterwegs sein könnte. Wieder was aufnehmen könnte. Wenn sich denn da wieder genügend Themen einfinden, wovon ich erstmal ausgehen möchte. Bis zum Beweis des Gegenteils. Und ja, so, dann sage ich einfach mal viel Spaß mit If God Comes Back Now von den Broken Poets, Titel Nummer 9, und dem Essan Flight Control. Und wer sich das nicht anhören will, there's a fast forward button for a reason. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Message hides itself inside the myth, and still we move on here in spite of it. And if the Bible ain't dead, I swear that Jesus must be shocked. And evil hides here in this human race, and I can still see that choice left on your face. And if it's not in your head, I hope it's still in your. If God comes back now, well, I ain't gonna
restlessness has been the strangest friend to me. And all that I am in the world wish it'd come right back to me. I swear I'm gonna make my own luck. And something here has its hands in all of this. And all that I love in the world wish it'd touch me with a kiss. Tell me, said enough is enough. Tell. So far ahead, I was right there behind myself, but I would not turn around. But I still think about it anyway. I swear I'm gonna throw a wrench right back in the works. To say I'm a god, I'm a devil, and I'm standing here in the world's church. There's always a little truth in jest. Hey, I said if you say too loud, well, no one's gonna listen anyway. And if God comes back now, well, is it gonna help us anyway? Yeah. And if you say it too loud, well, no one's gonna listen anyway. And if God comes back.
Confirmed.
Copy, liftoff.
Yes, Atlantis. What are the program?
Guidance is good roll. Roger roll.
Roger roll, Atlantis.
72.
Copy in the bucket.
Throttle up 314.
Copy. Go with throttle up.
Atlantis, go with throttle up.
Copy. Go with throttle up.
On PDO.
Copy. Booster, how are your engines looking?
It's looking real good tonight.
Thank you.
SB SEP.
Copy SEP.
103 converged.
Copy 103.
Hi-Prep. Ohms Assist in progress. Two good engines.
Copy Ohms Assist.
Two engine tail. Two engine tail.
Atlantis, two engine tail.
Copy, two engine tail.
And flight auto.
Nope.
No thrust update.
No thrust update, copy.
Atlantis, negative return.
Atlantis copies, negative return.
Flight cam, good fest.
Copy, good fest.
Pressed ATO.
Atlantis, pressed ATO.
Copy, pressed ATO.
Copy.
Atlantis, single engine ops 3.
Frankfurt, single engine ops 3.
Copy, roll the heads up. Booster, how are we looking for a shutdown plan?
Nominal shutdown plan, flight.
Nominal shutdown plan. Prop, you going to be go for plus X in the pitch?
Press D'Amico and single engine Zaragoza 104.
Atlantis, press D'Amico, single engine Zaragoza 104.
Go for both. D'Amico, single engine Zaragoza 104.
Atlantis, nominal shutdown plan. Go for the plus X, go for the pitch.
Okay, nominal shutdown, go for plus X, go for the pitch.
Single engine press 104.
Atlantis single engine press 104.
Atlantis Lincoln D'Amico at 8 plus 2.
Single engine press 104.
Now let's go.
3G throttling on 3 flight.
Copy 3 and 3.
Handing up.
Hand up.
On Tetris.
23K.
D'Amico makes confirmed.
Copy, Miko. Nominal Miko, Ohms 1 is not required.
Nominal, no Ohms 1.
ET SEP.
Copy, SEP. Folks, we're on the post-Ohms 1 procedures.
Flight prep, plus X in progress.
Plus X in progress. Copy. The alpha management not required.
Not required.
Copy. Prop tail and control were not required.
Atlantis, nominal Miko, Ohms 1 is not required.
Copy that, Ferg. No. Nominal Miko, Ohms 1 is not required.
Pitch concurs, MPS dump is complete.
Okay, we'll take those.
And we see the dump complete. We're ready for that, Butch.
There we go.
ECOM.
ECOM's go for APU height shutdown.
Thank you, Eagle.
Eagle's go for APU height shutdown.
Okay, so Max, let's see, let us know when that action's complete and we'll be go for your height shutdown, if you shut down.
Flight Max, it's in work. The MPS TVCs, I mean.
I understand.
Valves are closed, we'll go for APU height shutdown.
Copy, go for APU height shutdown.
And Houston, we show that TVC ISO's closed and we're ready for shutdown APUs on your call.
We see that, Butch, and we are ready for APU hide shutdown over on page 3-4. Tail and control not required. You can work the rest as written.
Hey, you beat me to the punch on the tail only control. We'll get the APU shutdown and we'll pick up the rest on 3-4. Thanks, Burton.
It's good readback. Also, you can expect to burn the onboard for Ohms 2. We may have a small TIG update for you. We'll get to that shortly.